Hier ist wieder der Weltspiegel-Podcast für euch mit Themen, die weltweit wichtig sind und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten einfach zu wenig Zeit ist. Aber deshalb gibt es ja unseren Weltspiegel-Podcast. Jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen eine ganze halbe Stunde lang. Ihr findet uns auch in der ARD-Mediathek. Ich bin Janina Werner und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Seit 14 Jahren am Stück regiert Viktor Orbán Ungarn und den Staat hat er mit den Jahren systematisch umgebaut. Er hat wichtige Posten mit treuen Anhängern besetzt, die Pressefreiheit und die Rechte der LGBTQI-Community massiv eingeschränkt. Meine Kollegin Anna Tillack aus dem ARD-Studio Wien hat für eine Weltspiegel-Dokumentation herausgefunden, dass Ungarn eine Art Sehnsuchtsort für einige Deutsche ist, die dahin nämlich auswandern und sich da eine ganz eigene Community aufgebaut haben. Mit ihr spreche ich darüber, wer dahin eigentlich so auswandert und was sie bei ihrem Dreh erlebt hat. Orbáns Feindbild ist die Europäische Union. Was bezweckt er eigentlich damit? Darüber rede ich mit Stefan Oschwart. Er ist freier Journalist, hat aber auch lange Jahre als Korrespondent gearbeitet und ein Buch über Viktor Orbán geschrieben. Bevor ich mit Anna über die Auswanderer rede, fasse ich euch mal kurz ein paar Infos über Ungarn zusammen. Rund 9,7 Millionen Einwohner hat das Land. Ungarn gilt als eines der korruptesten Länder in der EU und die ungarische Wirtschaft befindet sich in einer Rezession. Das heißt also, dass die Wirtschaft nicht wächst, sondern schrumpft gerade. Die Inflation stieg im ersten Quartal auf über 25% und ist damit die höchste in der Europäischen Union. Hallo Anna.
Hallo Janina.
Du warst in Ungarn unterwegs. Wen hast du denn da begleitet? Weil ich glaube, so Auswanderer trifft man jetzt ja nicht einfach so auf der Straße und die nehmen einen mit in ihr Leben, oder?
Richtig, genau. Das war ein sehr langes Stück Arbeit, überhaupt mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und tatsächlich hat es dann funktioniert über Facebook-Gruppen und über Social Media, also auf Instagram und Telegram. Da haben einige von den Auswanderern eigene Kanäle. Andere tauschen sich einfach in diesen Gruppen aus, über ihre Pläne auszuwandern, über Häusersuche, Wohnungssuche, über bürokratische Dinge, die man noch erledigen muss. Und da haben wir eben sehr viele Auswanderer angeschrieben. Und haben dann im ersten Schritt aber ganz viele Absagen bekommen und es hat sich dann auch relativ schnell rausgestellt, dass diese Menschen oft sehr, sehr große Vorbehalte gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien, also gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und deshalb war es für uns leider ganz schwer, dann den nächsten Schritt zu machen. Also sobald wir gesagt haben, wir berichten für die ARD, für den Bayerischen Rundfunk, war dann die Tür wieder zu. Und das Glück war dann, dass ich eine Maklerin gefunden habe, die da eben in der Plattenseeregion Häuser vermakelt, überwiegend an Deutsche. Und mit ihrer Hilfe habe ich dann schließlich einen Fuß in die Tür bekommen und die hat mir eine Familie vermittelt, mit der ich dann auch drehen durfte.
Das ist nämlich Familie Rebs. Warum sind die denn aus Deutschland ausgewandert? Also was waren ihre Gründe?
Da gab es verschiedene Gründe bei Familie Rebs. Die Eltern Stefan und Melli waren selbstständig in Deutschland. Die hatten da eine Gartenbaufirma und so haben sie es mir erzählt. Es gab dann wohl Probleme mit dem Finanzamt, mit den Steuern.
Ich habe dann gesagt, ich habe die Schnauze voll. Du arbeitest für den deutschen Staat und dann wärst du die ganze Zeit nur beschissen. Ich will nicht mehr. Ja, ich habe die letzten Jahrzehnte von meinem Leben nur gearbeitet. Du willst halt irgendwann mal leben.
Also das ist ein ganz wichtiger Grund für Stefan. Und der zweite Grund, das haben sie auch immer wieder betont, sie haben sich in Deutschland einfach nicht mehr sicher gefühlt wegen der Migration. Also immer wieder kam dann die Aussage von den beiden, man sieht ja so viel, man hört ja so viel. Also irgendwie ist es eine Art diffuse Angst. Die beiden hatten auch konkret keine direkt schlechten Erfahrungen mit Migranten gemacht. Aber es war immer wieder diese diffuse Angst, von der sie erzählt haben. Und die führte bei Stefan zum Beispiel so weit, dass er seine Frau und sein Kind dann auch nicht mehr alleine in die Stadt gehen lassen wollte. Also er hat dann gesagt, er bringt sie da lieber mit dem Auto hin. Und das finde ich schon ganz interessant, denn wir sprechen ja nicht von einer Brennpunktgegend, sondern tatsächlich von einer bayerischen Stadt mit 60.000 Einwohnern, nämlich von Rosenheim. Und selbst da hatte sich dieses Gefühl der Unsicherheit und der Gefährlichkeit bei den beiden eingestellt. Und das war dann irgendwann so dominant, dass sie gesagt haben, sie wollen da nicht mehr leben und sie sehen da ihre Zukunft nicht mehr.
Und du hast ja auch noch andere Auswanderer getroffen. Was sind denn deren Gründe? War das auch diese diffuse Angst wie bei Familie Rebs, die eigentlich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht haben? Oder sind es ähnliche Gründe auch bei anderen gewesen?
Ja, genau. Also diese Gründe wurden uns immer wieder erzählt. Wir haben auch im Zuge der Dreharbeiten tatsächlich sehr viele Auswanderer getroffen, was mich auch sehr gefreut hat, weil wir eben jetzt nicht selektiv diese eine Familie rausgepickt haben, sondern überall, wo wir unterwegs waren, kamen wir mit anderen Auswanderern in Gespräch. Manchmal waren das zum Beispiel Personen, die Stefan als Handwerker besucht hat, um da irgendwas zu reparieren. Einmal waren wir auf einem Markt, da wollten wir eigentlich nur Familie Rebs begleiten beim Einkaufen. Und dann haben wir plötzlich immer mehr Deutsche getroffen um uns rum. Und das waren zum Teil Menschen, die schon ausgewandert waren. Zum Teil waren es Leute, die die Idee hatten, die fixe Idee, die unbedingt auch nach Ungarn ziehen wollten. Und was mich überrascht hat, ist eben, dass die Argumente immer die gleichen waren. Da kam dann immer, Deutschland ist mir zu stressig. Also es scheint auch sehr viel um diesen Leistungsdruck zu gehen, den ganz viele Menschen da verspüren und von dem sie mir berichtet haben. Und natürlich das Argument, ich fühle mich dort nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht mehr sicher. Zu viel Migration, wie ich es gerade schon beschrieben hatte. Und auch ein ganz klares Problem, ganz konkret mit der deutschen Politik. Da wurde immer wieder genannt, die Corona-Maßnahmen, konkret auch das Heizungsgesetz ist immer wieder gefallen. Und dann natürlich auch das Thema Gendern beziehungsweise politisch korrekte Sprache. Da haben alle Auswanderer, mit denen ich gesprochen habe, haben sich darüber sehr beschwert und haben immer wieder gesagt, sie fühlen sich da bevormundet. Es ging auch immer wieder um das N-Wort beispielsweise oder es hieß dann, das Zigeunerschnitzel, das heißt eben so, wir sehen das nicht ein, warum man das jetzt nicht mehr sagen darf etc. Und es klingt jetzt wie eine Banalität, aber es war für die Menschen, die ich dort getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe, ein Riesenthema. Und sie hatten dann das Gefühl, in Ungarn, da ist man dann plötzlich total frei und da darf man das alles wieder sagen und da kann man wieder freier leben. Aber, und das ist das Interessante, es ist ja trotzdem auch so, dass einige dann weiterhin vom deutschen Staat profitieren, wie zum Beispiel dieser Herr, den ich auf dem Markt getroffen habe.
Aber gibt es auch was, was Sie gut finden an der deutschen Politik?
Meine Rente.
Die kriegen Sie ja dann schon aus Deutschland,
ja, die kriege ich hierher, ja. Und ich möchte mich da also nicht drüber beklagen.
Okay, also die Rente wird noch gerne genommen und da kann man wahrscheinlich auch ganz gut leben davon in Ungarn, oder stelle ich mir das nur so vor?
Genau, also die Lebenshaltungskosten sind zum Teil schon geringer. Auch bei den Immobilien merkt man, dass das noch niedrigere Preise sind als in Deutschland. Aber auch in diesem Punkt haben wir immer wieder beobachtet und das zeigen auch Recherchen, dass die Preise einfach angezogen haben. Ungarn hatte auch eine hohe Inflation in den letzten Jahren. Also es ist jetzt auch nicht mehr so günstig, wie es mal war. Aber klar, mit seiner Rente kam der Herr, den wir getroffen hatten, da gut über die Runden.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, oft verbindet die Auswanderer schon so das gleiche Gefühl. Ist das denn so eine ganz eigene Community?
Ich würde schon sagen, das ist eine eigene Community. Die sind sehr gut vernetzt, die Menschen. Sie tauschen sich natürlich auch aus. Also es geht dann über ihre Häuser. Sie sprechen über Umzug, über die Handwerker. Also da wird sehr viel in den Foren auch hin und her geschrieben. So ganz lebenspraktische Dinge. Aber auf der anderen Seite gibt's auch ganz ernstzunehmende Netzwerke, die eben versuchen, sich diese Community zu eigen zu machen, die sozusagen kapern wollen. Und da sind wir bei unseren Recherchen auf einen Schweizer Rechtsextremen gestoßen, Ignaz Bert. Der ist auch bekannt geworden, zum Beispiel durch die Pegida-Bewegung. Und er hält regelmäßig Stammtische ab in der Region um den Plattensee. Und da kommen dann viele Auswanderer, die sich das anhören wollen, und da hält er Reden, die sind dann zum Teil auch sehr, sehr politisch. Er sagt da dann zum Beispiel, ich bin rechts, ich bin patriotisch, was ist denn schlimm da dran? Und es ist gut, dass es in Ungarn so ist, deswegen ist es hier noch so schön. Also er hält wirklich überhaupt nicht hinterm Berg mit seiner Meinung, mit seiner sehr extremen politischen Meinung, die er vertritt. Und was ich schon auch für eine Gefahr halte, er baut Stützpunkte, sogenannte Stützpunkte überall im Land auf und setzt dann Menschen aus dieser Auswanderer-Community als sogenannte Stützpunktleiter ein. Also man muss ganz klar sagen, er baut da was auf und es ist so, dass diese Auswanderer-Community tatsächlich auch von Rechtsextremen sozusagen infiltriert wird und dass bestimmt nicht alle Menschen, die zu diesen Stammtischen gehen, auch wissen, worauf sie sich einlassen. Und man muss auch sagen, Stefan zum Beispiel, unser Protagonist in der Dokumentation, der kannte diese Stammtische, auch wenn er selbst nur zweimal dort war. Aber eben für ältere Personen, die nicht so genau wissen, was sie erwartet, kann das dann natürlich fatal sein, wenn man dann plötzlich in so einer sehr brisanten politischen Gemengelage sich da wiederfindet, ohne das vielleicht auch zu wollen.
Das Thema Sicherheit spielt ja so eine große Rolle bei den Auswanderern auch. Und wie ist das denn, wenn sie jetzt da sind? Sichern sie ihre Häuser speziell oder denken sie da, ach, da passiert eh nichts?
Also bei Stefan hatten wir den Fall, dass er zum Beispiel mehrere Kameras auch an seinem Haus angebracht hat und er hat uns dann auch gleich beim Dreh erzählt, also wenn ihr hier reinfahrt, da seid ihr bestimmt mehrmals gefilmt und fotografiert worden und zwar nicht nur von uns, sondern auch von den Nachbarn. Also es war so ein bisschen das Thema, der eine Nachbar passt auf den anderen auf, wir helfen uns, wir unterstützen uns hier gegenseitig und man hat so ein bisschen den Eindruck, es ist wie irgendwo in Amerika im mittleren Westen auf einer Ranch. Also man hat das Gefühl, man möchte unbedingt eine ganz hohe Sicherheit erreichen und man tut auch alles dafür, um selbst diese Sicherheit dann herzustellen.
Rami, wetten, dass euer Auto, wie es hier reingefahren ist, mindestens zweimal fotografiert worden ist und mindestens von 4 Kameras aufgenommen worden ist. Weil das immer so ist.
Aus Sicherheitsgründen.
Ja. Gibt es da einen Unterschied zu Deutschland? Würdest du sagen, ihr fühlt euch hier sicherer?
Hier fühle ich mich sicherer.
Ist das denn nur so ein Gefühl oder kann man das wirklich auch an Statistiken festmachen? Natürlich hat ja Ungarn auch viel weniger Einwohner als Deutschland.
Also laut ungarischer Kriminalstatistik ist Ungarn schon ein relativ sicheres Land. Die registrierten Verbrechen zum Beispiel gehen kontinuierlich zurück. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, es ist vor allem auch so eine gefühlte Sicherheit, weil die Menschen einfach seit Jahren von Orbáns Propaganda überschwemmt werden. Und das finde ich ganz interessant, weil Orbán stellt es in seinen Propagandavideos, die er immer wieder ins Netz stellt, so dar, als herrschten in Deutschland zum Beispiel völlig chaotische Zustände. Also da gibt es Videos, da sieht man immer wieder Straßenschlachten, da brennen Häuser und Autos, da sieht es aus, als wäre man in irgendwelchen französischen Vorstädten. Und das ist so ganz klar sein Narrativ, dass es in Deutschland zu viele Migranten gibt, insbesondere Moslems, die in einer Parallelwelt leben und die unser Land, also die Deutschland, ins völlige Chaos stürzen. Und das wird da wirklich unverhohlen auch so gezeigt. Damit macht Orbán Politik. Und das verfängt natürlich bei den Menschen. Also wenn man sowas seit Jahren in seine Timelines gespült kommt, wenn man damit immer wieder konfrontiert ist, dann hat man das Gefühl, woanders geht die Welt unter und hier in Ungarn ist es noch sicher. Und das haben wir auch beim Drehen gemerkt, dass die Menschen da tatsächlich manchmal lustigerweise ganz, ganz bemitleidend darüber sprechen, dass man aus Deutschland kommt. Also sie denken, Deutschland steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Das ist so der Eindruck, den die Menschen uns zum Teil vermitteln.
Jetzt hast du gerade schon Viktor Orbán angesprochen. Wie sieht denn Familie Rebs zum Beispiel ihn?
Er ist für sie ein absoluter Held. Also er steht für Werte, die der Auswanderer-Community und auch Familie Rebs ganz wichtig sind. Familie, Christentum, Heimat, also auch dieses patriotische Ungarn first, das hat Orbán ja ganz stark und das kommt bei den Menschen gut an. Also er ist eine politische Figur, die es geschafft hat, dass in Ungarn die Welt noch in Ordnung ist. Dass das christliche Abendland bewahrt wird vor dem Einfluss von außen. Und da ist er für diese Auswanderer-Community einer der wenigen, der da eben ganz klare Kante zeigt und der das noch schafft, während die anderen eben da sozusagen viel zu lax sind und schon abgedriftet sind. Und das weiß man in dieser Community sehr zu schätzen. Also Orbán hat da wirklich ganz große Fans.
Was sowas Viktor Orbán macht, außenpolitisch finde ich einfach gut, ja, weil er halt sein Land wirklich hält. Ja. Also das erstmal ist der Ungar dran hier. Und das ist richtig so.
Die Familie Rebs bemüht sich ja, also ihr Sohn geht ja auf eine ungarische Schule und der lernt auch die Sprache, also versuchen sie sich schon zu integrieren.
Ja, es ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich, also natürlich ist diese Community ja auch zugewandert und,
genau.
Und spricht sich immer so stark gegen Zuwanderung aus und natürlich bleiben sie auch in gewisser Weise unter sich, also sie werben deutsche Handwerker an, der Deutsche hilft den Deutschen etc. Aber was ich sehr wichtig finde, ist eben, also sie eint auf jeden Fall die Begeisterung für Ministerpräsident Viktor Orbán, also sie haben sozusagen die gleichen Dinge, die ihnen gefallen und interessanterweise werden sie von den Ungarn auch gar nicht so sehr als Migranten gesehen, sondern wenn, dann sind sie die guten Migranten. Alle Ungarn, mit denen wir gesprochen haben im Zuge unserer Dreharbeiten, haben immer gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben null Problem mit den Deutschen, die kommen. Ganz im Gegenteil, wir verstehen, dass die nicht mehr in ihrem untergehenden Land leben wollen. Wir verstehen, dass sie hier bei uns die Hoffnung haben nach einer anderen Zukunft. Und man sieht ja auch an Familie Rebs, das ist eine Familie, die ist sehr fleißig, die versuchen ihr Leben selbst auf die Beine zu stellen, die verdienen ihr eigenes Geld. Also das sind Menschen, die durchaus gerne gesehen sind und die in Anführungszeichen ja auch versuchen, sich da bestmöglich auch ins Land zu integrieren und auch Kontakt zur heimischen Bevölkerung aufzunehmen, das auf jeden Fall.
Ist denn das Kapitel Deutschland jetzt für die Auswanderer ab geschlossen? Also gibt es da wirklich kein Zurück? Wollen sie auch nicht mehr zurück? Was meinst du? Was war so dein Eindruck da?
Also die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die waren da sehr entschieden und haben gesagt, das Kapitel Deutschland ist für sie absolut beendet und sie wollen nicht zurückkehren. Da waren eigentlich alle klar, obwohl sie nach wie vor gesagt haben, sie wollen die Staatsbürgerschaft dann trotzdem behalten. Also das ist so ein Ding, wenn man es nicht abgeben muss, dann behält man die. Vielleicht ist es dann doch noch so eine Art Sicherheitsnetz im Hintergrund. Denn wenn man mit Experten spricht, dann stellen die ja Ungarn auch eine verheerende Bilanz aus. Die Bilanz von dem Experten, mit dem wir gesprochen haben, ist, dass die Menschen in Ungarn ärmer, kränker sind als in anderen Ländern und früher sterben. Also diese Fidesz-Regierung hat das Land in einigen Punkten schon auch sehr, sehr stark runtergewirtschaftet. Das heißt, das Auswandererleben, glaube ich, kann gut funktionieren, wenn alles glatt läuft, wenn man gesund ist, wenn man arbeiten kann. Wenn jetzt aber ein Krankheitsfall dazwischen kommt, wenn man vielleicht arbeitsunfähig wird, dann kann das auch ganz schnell sehr, sehr ernst und sehr viel weniger paradiesisch werden.
Danke, Anna, dass du mit uns gesprochen hast und deine Eindrücke aus Ungarn geteilt hast, wo du nämlich verschiedene Auswanderer getroffen hast. Wenn ihr noch mehr Lust auf das Thema habt und die ganze Dokumentation schauen wollt, das könnt ihr machen, und zwar in der ARD-Mediathek. Ab dem 15. September ist die Doku online und sie heißt Rechtes Paradies – Deutsche in Ungarn. Danke, Anna.
Danke dir.
Also, wie wir gerade von meiner Kollegin Anna gehört haben, ist Ungarn ein Paradies, ein richtiger Sehnsuchtsort für manche. Aber wir gucken jetzt mal genauer hin, wie steht Ungarn eigentlich da? Denn es gibt auch Probleme im Land. Hohe Inflation, viel Abwanderung und Korruption. Trotzdem macht aber Viktor Orbán die EU für seine Probleme im Land verantwortlich. Was sind da seine Gedanken? Darüber spreche ich mit Stefan Oswald. Er ist freier Journalist und hat auch ein Buch über Viktor Orbán geschrieben. Hallo Stefan.
Hallo Janina.
Es gibt Leute, die aus Deutschland nach Ungarn auswandern, aber es gibt ja bestimmt auch Menschen, die Ungarn verlassen, oder?
Ja, Ungarn hat kein Einwanderungsproblem, sondern ein Auswanderungsproblem. Das muss man mal so klar sagen. Da gibt's Zahlen, die sind so um die 500.000, 500.000, 600.000 Ungarn, die das Land verlassen haben. Es gab vor einigen Jahren eine Untersuchung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Die haben ungarische Expats in London gefragt, warum seid ihr eigentlich ausgewandert? Da kam natürlich das Wirtschaftliche, also sie sehen mehr Chancen im Ausland. Aber auf Platz 4 war dann auch schon die politische Situation in Ungarn. Also Orbán vertreibt auch seine eigenen Landsleute aus dem Land. Die fühlen sich dort eben nicht mehr wohl.
Also wirtschaftlich steht Ungarn nicht sehr gut da. Hohe Inflation, auch ein schlechtes Gesundheitssystem. Woran macht sich das fest?
Also ich kann eine eigene Geschichte erzählen, die ist zwar schon ein paar Jahre her, aber daran hat sich wenig geändert. Also als meine Tante in einem Provinzkrankenhaus lag, habe ich sie besucht und dann bin ich auf Toilette gegangen und fand kein Klopapier. Und dann bin ich an den Tresen und fragte einen Pfleger, ob er denn Toilettenpapier hätte. Und dann sagte der, ja, du kannst hier vorne auf den Platz gehen, da gibt's zwei Läden. Einer ist ein bisschen billiger und da kannst du das Toilettenpapier kaufen. Das ist die Lage in vielen Provinzkrankenhäusern. Ich habe Bilder gesehen von schimmligen Räumen, schimmligen Toiletten. Auch das Essen dort lässt sehr zu wünschen übrig. Aber auch das muss man sagen, es gibt auch sehr gute Kliniken für die Nomenklatura sozusagen. Die Universitätskliniken in Debrecen und anderen großen Städten, die sind sehr gut. Aber Problem ist auch Brain Drain. Also viele Menschen aus dem Gesundheitswesen, Krankenschwestern, Ärzte, die sind natürlich auch in den Westen gegangen, weil sie dort mehr verdient haben. Die Regierung Orbán hat darauf reagiert, hat die Gehälter angehoben. Ob das reichen wird auf Dauer, das wird man sehen müssen.
Und was ist Viktor Orbán für ein Mensch? Was ist das für ein Typ? Weil man hört immer so viel über ihn, aber so richtig fassen, finde ich, kann man ihn nicht.
Genau so ist es. Also Orbán, würde ich sagen, ist ideologisch volatil und er ist vor allem eins, er ist ein Machtmensch. Wenn man mal seine politische Geschichte nachvollzieht, dann sieht man den liberalen Studentenführer mit langem Haar, der auf dem Heldenplatz in Budapest 1989 gefordert hat, dass die Russen abziehen sollen aus Ungarn. Das begründet einen Teil seines Mythos unter seinen Anhängern bis heute. Und damals war er ein sehr liberaler junger Ungar. Er war sogar mal Vizepräsident der Liberalen Internationale. Und dann Anfang der 90er hat er sich gewandelt zum Konservativen. Seine Partei Fidesz wurde ja dann auch Mitglied der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament und hat es dort so weit getrieben, dass sie dann die Partei rausgeschmissen haben, die EVPler. Und mittlerweile vertritt er Positionen, die würde ich bei den Identitären verorten. Also er ist ein autoritärer Herrscher. Er selbst nennt sein System illiberale Demokratie. Er ist bestens vernetzt mit Rechtspopulisten und Rechtsradikalen. Weltweit hat jetzt sogar eine Fraktion gegründet im Europaparlament. Da versammelt sich sozusagen die rechtsextreme Schmuddeltruppe.
Und er hat ja dieses Feindbild von der LGBTQI-Community, von Migranten. Woher kommt das?
Orbán kreiert in den letzten 14 Jahren, seit er ja zum zweiten Mal sozusagen an die Macht gekommen ist, eine Stimmung des permanenten Wahlkampfs. Und dafür braucht er natürlich Feindbilder. Und so kreiert er immer wieder neue. Mal sind es die Radfahrer, mal sind es Naturschützer, mal ist es natürlich die linke und liberale Opposition, dann ist es Brüssel. Und dann waren es eben auch die Leute aus der queeren Szene. Also kurzum, das sind Feindbilder, die für ihn liberale Demokratie, liberale Werte repräsentieren. Und was man auch sagen muss, wenn er mit Maßnahmen, mit Gesetzen, zum Beispiel gegen NGOs vorgeht, dann ist doch auffällig, dass es immer wieder gegen Organisationen, gegen Einzelpersonen, gegen NGOs geht, die sich zum Beispiel Kampf gegen Korruption, anständiges Regieren, Pressefreiheit, Bürgerrechte auf die Fahne geschrieben haben. Heißt im Umkehrschluss, wenn er gegen die Leute vorgeht, dann wissen wir, wogegen Orbán kämpft.
Also irgendwie ist er ständig im Kampfmodus, macht dauernd Schlagzeilen. Gefällt er sich denn auch in dieser Rolle?
Ja, er selbst sagt ja, er ist sozusagen der Chef eines Volks von Freiheitskämpfern und so geriert er sich. Er verkauft sich und Ungarn als David, das gegen Goliath kämpfen müsse. Er nennt Brüssel wahlweise das neue Imperium oder das neue Moskau und damit hält er natürlich ja eben diesen Kampfmodus ständig aufrecht. Das ist sozusagen für die Galerie zu Hause. De facto ist es so, dass er in Brüssel sehr oft konservative Initiativen mit abgesegnet hat. Und da war er dann relativ kleinlaut, aber eben hinter verschlossenen Türen. Aber er hat sich eben mittlerweile doch auch sehr radikalisiert mit dem Ukraine-Krieg. Und da sieht man eben auch eine andere Seite von ihm. Also er blockiert mittlerweile ganz aktiv Hilfen für die Ukraine. Er blockiert Sanktionen, zum Beispiel gegen den Patriarchen Kirill. Er hat den NATO-Beitritt Schwedens blockiert. Also da ist schon sehr klar, wo er steht. Er ist pro-russisch eingestellt.
Und wie groß ist denn der Einfluss von Putin?
Der ist sehr groß. Also schon vor dem Krieg hat sich Orbán ungefähr einmal im Jahr mit Putin getroffen. Und die Russen, die investieren Geld in Ungarn zum Beispiel. Also es gibt ein Atomkraftwerk in Paks, da liefern die Russen erstens Geld, zweitens Material, drittens Know-how. Die Verträge sind unter Verschluss gehalten worden. Da weiß keiner so richtig, was da eigentlich verhandelt wurde. Ungarn hatte erlaubt, dass eine russische Investitionsbank in Budapest ihren Sitz hatte, hatte sich auch als ungarischer Staat daran beteiligt und ist erst ausgestiegen, als die Amerikaner Druck gemacht haben. Diese Bank galt sozusagen als Spionage-Hub. Letzter Move war, und das sorgte für sehr viel Stirnrunzeln bei der EU-Kommission, dass Ungarn gesagt hat, wir lassen 2.500 Belarussen und Russen in den Schengen-Raum hinein zum Arbeiten. Die EU-Kommission sagte, ja, aber die müssen dann bitte schön auch sicherheitsüberprüft werden. Also es gibt die Sorge, dass via Ungarn Spione munter in den Schengen-Raum einreisen können.
Am 1. Juli hat ja auch Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und da hat ja Orbán direkt auch Putin getroffen. Für 6 Monate haben Sie jetzt diese Ratspräsidentschaft inne. Was heißt das denn genau?
Naja, Sie können sozusagen eine Agenda bestimmen. Ungarn hat sich auf die Agenda geschrieben, Kampf gegen illegale Migration. Das ist sozusagen ein roter Faden. 2015 hat er ja dieses Thema entdeckt mit der Flüchtlingskrise. Und da muss man eben sagen, klar, Ungarn sorgt dafür, dass kein Migrant in Ungarn bleibt. Da gibt es sehr wenige. Aber es ist auch kein sehr solidarisches Verhalten gegenüber den Anrainerstaaten. Also er hat zum Beispiel fast 2000 Schlepper aus dem Gefängnis entlassen, hat die einfach freigelassen. Keiner weiß, wo die jetzt sind. Und er hat in der Flüchtlingskrise Flüchtlinge einfach durchgewunken. Die landeten dann in Österreich oder eben in Deutschland. Und insofern ist der Kampf gegen Migration, den er da propagiert, eine ganz große Lügengeschichte.
Warum hat er die Schleuser freigelassen? Weiß man da mehr?
Ja, um Druck zu machen auf Brüssel, denn man darf ja eins nicht vergessen, es gibt ein Rechtsstaatsverfahren. Brüssel hat bis heute noch 20 Milliarden unter Verschluss und das macht Orbán große Sorgen. Denn kennzeichnend für das System Orbán ist, dass er sich Loyalität kauft. Das heißt, er hat seine treuen Anhänger, aber die sind eben nur so lange treu, solange sie an den Fleischtöpfen sitzen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr so gut funktioniert, wo die Quellen versiegen, da könnte dann auch seine Macht bedroht werden und dann wird's gefährlich.
Ungarn gilt ja auch als eines der korruptesten Länder in der EU. Wie zeigt sich das? Was gibt's für Skandale?
Fangen wir mal im Alltag an. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also wenn man in Ungarn in ein Krankenhaus geht, eine Geburt, die kostete vor Jahren so inoffiziell 400 Euro. Das heißt, man musste den Briefumschlag beim Arzt abgeben, bei der Krankenschwester, um dort überhaupt ansprechend und entsprechend versorgt zu werden. Das ist sozusagen die Korruption im Alltag. Und dann gibt's natürlich die große Korruption. Und da ist die Familie Orbán massiv beteiligt und auch seine engsten Vertrauten, wenn man so will. Sein Jugendfreund Lőrinc Mészáros ist der reichste Mann in Ungarn. Der hat Medien, der hat Baufirmen und der bekommt ganz viele öffentliche Bauaufträge. Und ungarische Investigativjournalisten haben sich mal diese Aufträge angeschaut und siehe da, als Sub-Unternehmer bei einem Projekt tauchte dann auch der Vater von Viktor Orbán auf. Der hat eine Kiesgrube und handelt mit Baustoffen. Das heißt, Orbán füttert direkt seine Familie mit Geld aus der Staatskasse, oft auch mit EU-Geldern. Sein Schwiegersohn ist ein anderer Fall, István Tibor, über den gibt es eine dicke Akte bei OLAF, das ist die Europäische Antibetrugsagentur. Der hat uns europäische Steuerzahler um 40 Millionen Euro geschädigt, so steht es in der Akte. Passiert ist nichts.
Und die Ungarn bekommen das ja auch mit. Also die Skandale sind ja im eigenen Land. Aber warum ändert das nichts an ihrer Zustimmung zu Orbán?
Naja, das Problem ist, es machen alle. Und die sagen, das ist so ein bisschen Folklore. Allerdings, es gibt jetzt insofern eine Änderung, als Anfang des Jahres Péter Magyar die große Bühne betrat in der Politik. Péter Magyar ist der Ex-Mann der früheren Justizministerin Judith Varga. Und der kam wie Phönix aus der Asche quasi und startete durch. Es gab viele Veranstaltungen, da kamen viele, viele tausend Menschen und er hat eben die Korruption im System angeprangert und er konnte es auch belegen. Und das hat eine neue Qualität, wenn sozusagen jemand aus dem System jetzt sagt, hoppla, das ist wirklich Korruption im großen Stil, dann kann es gefährlich werden. Es gab dann die Europawahlen. Péter Magyar ist mit seiner neu gegründeten Partei TISA sofort ins Europaparlament eingezogen. Seitdem hat man allerdings von ihm in der ungarischen Öffentlichkeit kaum wieder was gehört.
Also könnte er Orbán gefährlich werden oder ist das zu früh zu sagen?
Also es gab Umfragen, als er die Bühne betrat und diese Umfragen sagten Folgendes, dass Péter Magyar zu einem gewissen Teil Fidesz, also der Regierungspartei, gefährlich wird, aber dass er vor allem im Wählerpool der Oppositionsparteien fischte, also bei den liberalen und linken Parteien und das würde dann eher Orbán nicht gefährlich werden. Und die Regierung Orbán scheint vorbeugen zu wollen. Man will den ethnischen Ungarn in den Anrainerstaaten die Wahlen noch leichter machen. Das scheinen jetzt die jüngsten Pläne zu sein. Es ist ja schon relativ leicht im Vergleich zu den Ungarn, die in den westlichen Staaten leben. Die müssen viele Mühen auf sich nehmen. Die müssen zu den Konsulaten oder eben nach Ungarn fahren, um zu wählen. Die anderen, die ethnischen Ungarn, die konnten ganz einfach ihre Stimme abgeben, haben sie auch getan. Orbán hat ihnen das Wahlrecht und die Staatsbürgerschaft gegeben, zum Beispiel in Rumänien, zum Beispiel auch in der Ukraine. Und da gab es auch sehr viele Fälle von Wahlbetrug.
Danke, Stefan, für deine ganze Expertise, die du mit uns heute über Ungarn geteilt hast. Danke.
Sehr gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für alle, die nicht nur über die Verhältnisse in Ungarn und Orbáns Politik hören wollen, sondern sie auch im Verhältnis zur Europapolitik verstehen möchten. Dafür gibt es den Podcast .eu. Meine Kollegin Katrin Schmidt ist unsere ARD-Korrespondentin in Brüssel. Jeden Freitag liefert sie euch in .eu die Top-Themen aus Europa. Spannend und meinungsstark diskutiert. Den Podcast verlinken wir euch auch in den Shownotes. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagmittag, der 13. September.